Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres kleinen Podcasts über den Atheismus. Was glaubt, wer nichts glaubt und warum und wie gehen wir damit um? Heute wollen wir uns einmal dem wissenschaftlichen Fortschritt widmen und die Frage stellen, ob der Fortschritt der Technologie und Naturwissenschaften die Selbstoptimierung des Menschen, den Glauben und Gott überflüssig gemacht haben. Es gibt keinen Zweifel daran, dass in den letzten 250 Jahren die Entwicklung der Wissenschaften und der Technologie gewaltige Sprünge gemacht hat, auf allen Wissensgebieten. Die Einzelwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Geologie und wie sie alle heißen, traten aus der Philosophie heraus, aus der Naturphilosophie und bildeten eigene Fachdisziplinen mit fester Methodik und gewaltigen Erfolgen. Und die Erfolge in der Grundlagenforschung haben natürlich immer sofort die Technologie beflügelt. Die Fortschritte in der Technologie haben natürlich wieder weitere Erkenntnisse in der Grundlagenforschung nach sich gezogen. Ein Vorgang, der sich pingpongartig verstärkt bis heute. Der Mensch emanzipiert sich, zumindest auf der industrialisierten Nordhalbkugel unseres Planeten, relativ ungleichzeitig zu anderen Gegenden, sehr stark und sehr schnell von der Natur. Und die Frage darf ja mal gestellt werden, ob diese Fortschritte nicht einen Glauben an Gott, eine Religion überflüssig machen. Schaffen wir es nicht selber? Und widerlegen die Erkenntnisse besonders der Grundlagenforschung in Biologie, Chemie, Physik, Astronomie nicht den Schöpfer Gott? So wollen wir einmal fragen, was Naturwissenschaften eigentlich können und was sie nicht können, wo ihre Möglichkeiten und wo ihre Grenzen sind und was das bedeutet. Am Anfang jeder Wissenschaft steht eine Beobachtung oder eine Entdeckung. Oft ist sie zufällig. Ein Stein, der herunterfällt und dabei Funken schlägt. Eine zufällige Beobachtung, wie ein Pfau seinen Balztanz aufführt oder ein kleiner Fisch ein Nest baut. Und da wir Menschen von Natur neugierig sind, entsteht sofort die Frage, warum ist das so? Warum schlägt der Stein Funken? Warum tanzt der Pfau mit seinen bunten Federn? Und in der zweiten Reihe kommt sofort die Frage, kann ich das gebrauchen? Wenn wir etwas beobachtet oder entdeckt haben, dann formulieren wir zunächst einmal eine Vermutung. Das könnte aus dem und dem Grund so sein. In den Naturwissenschaften ist eine Vermutung eine Hypothese. Eine Hypothese muss selber schon vernünftig sein. Sie darf nicht offenkundig schwachsinnig sein. Und sie muss schon auf Beobachtungen und Entdeckungen aufbauen. Und dann kann ich daran gehen, wenn ich wissenschaftlich arbeite, diese Vermutung oder diese Hypothese zu belegen. Bei manchen Sachen muss ich dann weiter beobachten. Ich sehe, dass es zum Beispiel am Himmel Sterne gibt, die immer an derselben Stelle stehen und andere, die sich zu bewegen scheinen. Also beobachte ich weiter und gucke, folgt das irgendwelchen Regeln? Und wenn es Regeln gibt, kann ich daraus Voraussagen herleiten. Kann ich sagen, aus meinen Beobachtungen folgt, dass der kleine Punkt, den wir Mars nennen, jetzt dort steht und in 2 Monaten dort zu beobachten sein wird. Und weitere Beobachtungen bestätigen dann oder widerlegen meine Hypothese. Wenn sie widerlegt ist, muss ich eine neue suchen. Wenn sie bestätigt ist, kann ich sie weiterverwenden. Die zweite Möglichkeit ist das Experiment, der Versuch. Ich habe eine Hypothese und überlege, kann ich einen Versuch aufbauen? Kann ich etwas schaffen, das mir zeigt, ob meine Hypothese richtig ist oder nicht? Und dann fange ich an, im Labor zu experimentieren. Und auch hier gilt wieder das Spiel von Bestätigung oder Widerlegung. Ein Experiment, das dauernd schief geht, hat wohl einen Knacks. Ein Experiment, das wunderbar gelingt und das andere Leute auch nachmachen können, wenn sie es genauso machen wie ich, das ist eine Bestätigung. Habe ich in einem Wissensgebiet viele bestätigte Hypothesen, viele Experimente, viele Messungen, viele Beobachtungen, die übereinstimmen und in eine Richtung weisen, dann kann ich eine Theorie formulieren. Theorie ist griechisch und bedeutet eine Gesamtschau. Und das ist das höchst erreichbare Ziel, das ich mir als Wissenschaftler setzen kann, eine Theorie zu haben, eine Gesamtschau, in der dann alle Einzelbeobachtungen, Experimente und so weiter untergebracht werden können. Wenn man das Buch von Charles Darwin liest über die Entstehung der Arten, dann sieht man, wie viele Jahre er beobachtet hat, wie viele Jahre er experimentiert, gesammelt, gemessen und so weiter hat, bis er zu einer Gesamtschau kam, in der seine Beobachtungen, Messungen untergebracht werden konnten. Deswegen, damit etwas den Namen Theorie verdient, muss es schon sehr umfassend sein. Zum Beispiel eine Evolutionstheorie, eine Quantentheorie für die Welt des Allerkleinsten, eine Relativitätstheorie für die Welt des Großen und Größten. Und zu allen diesen Theorien gehören Unmengen von Einzelfakten. Eine Theorie ist dementsprechend auch nie fertig. Immer wieder gibt es Beobachtungen, die sie bestätigen oder in Frage stellen. Wenn es Brüche gibt, muss die Theorie zum Beispiel modifiziert werden. Darwin hatte von Genetik, der Vererbungslehre, noch keine Ahnung, obwohl sie zu seinen Lebzeiten entstand an einer anderen Stelle in Europa. Und dann muss man durch die Genetik wieder die ursprüngliche Theorie von Darwin modifizieren, dass sie dabei passt. Das nennt man die synthetische Theorie heute. Aber die Meinung, dass durch ein einziges Faktum, was nicht passt, eine Theorie gleich komplett zu Fall kommt, das stimmt nicht. Wir stellen uns vor, dass auf der Autobahn 66 bei Frankfurt jeden Tag um die 60.000 Autos vorbeifahren an einer Stelle. Wenn da zwei oder drei stehen, die qualmen und nicht mehr weiter können, ist damit die Theorie des erfolgreichen Autofahrens keineswegs widerlegt, sondern dann muss man bei denen gucken, warum es nicht stimmt. Und so ist es bei wissenschaftlichen Theorien auch. Und das hat man auch in ganz großen, denn es gibt Stellen, wo die Quantentheorie, die tausendfach bestätigt ist, und die Relativitätstheorie, die ebenfalls tausendfach bestätigt ist, einfach nicht zusammenpassen wollen. Da ist noch Bedarf. Wenn Glaube eine Reaktion auf den Mangel an Erkenntnissen sein sollte, ein Produkt der Unwissenheit, sozusagen das erste mythische Stadium der Menschheit, das man dann hinter sich zu lassen habe, dann wäre heutzutage Glaube schwer zu begründen. Aber das ist der Glaube, insbesondere der christliche Glaube, nicht. Er ist keine Reaktion auf einen Mangel an Wissen und Lebensqualität. Aber dazu später mehr. Wo liegen bei Naturwissenschaften eigentlich die Grenzen? Was können sie und was können sie nicht? Was kann man mit ihnen begründen und was nicht? Zunächst einmal sind Naturwissenschaften immer statistisch. Sie machen keine absoluten Aussagen. Zum Beispiel ist es heute der Wissensstand, dass es keine rosa Einhörner gibt. Und ein Naturwissenschaftler würde sagen, dass es keine rosa Einhörner gibt, soweit wir bis jetzt wissen. Wenn jetzt jemand hinginge und sagte, in meinem Haus gibt es ein rosa Einhorn, dann könnte man ja nachgucken und würde im Haus kein rosa Einhorn finden. Dann könnte der Mensch sagen, ja, ist ganz bestimmt bei meinem Nachbarn. Und dann müsste man das Nachbarhaus wieder durchsuchen und dort wieder kein rosa Einhorn finden. Und dann würde er sagen, aber das rosa Einhorn ist gestern noch im Bürgerhaus gewesen und wahrscheinlich heute noch dort. Und dann würde das Bürgerhaus durchsucht. Und dann würde das ganze Dorf durchsucht. Und dann würde als nächste Stufe der Landkreis durchsucht. Und dann Hessen und dann Deutschland und dann die Welt. Und es würde kein rosa Einhorn gefunden, aber die Behauptung stünde immer im Raum. Und wenn dann jemand sagte, na ja, es kann ja sein, dass wir hier keine rosa Einhörner finden, aber auf dem Jupiter gibt es sie ganz bestimmt, dann wird es mit dem Nachgucken schon schwierig. Deswegen ist es der Wissenschaft nie möglich, die Nicht-Existenz von etwas tatsächlich zu beweisen, sondern nur die größtmögliche Unwahrscheinlichkeit. Wissenschaften sind also im Kern statistisch. Dann hat sie eine weitere Grenze. Sie liegt in der Natur des Fragens von Wissenschaften selber und ein Wissenschaftstheoretiker hat sie einmal das Münchhausen-Trilemma genannt, nach dem Baron Münchhausen, der sich ja in einer seiner Lügengeschichten am eigenen Haarzopf aus einem Sumpf gezogen hat. Nämlich, es gibt drei Erscheinungen, die beim wissenschaftlichen Arbeiten auftreten und die es unmöglich machen, Wissenschaften tatsächlich abzuschließen. Wie will ich denn zu einem Ende kommen? Die erste Möglichkeit ist, dass ich etwas dogmatisch abbreche. An irgendeiner Stelle sage ich halt, das ist so und basta und verbiete weitere Fragen. Zum Beispiel ein überzeugter Materialist wird sagen, alles ist Materie und Geist ist nur eine Illusion. Das ist allerdings nicht mehr beweisbar oder widerlegbar, sondern das ist ein Dogma. Dann kann Wissenschaft auch in diesen berühmten Regressus ad infinitum fallen, also in das unendliche Fragen. Denn ich kann ja bei jedem, was es gibt auf der Welt, fragen, wo kommt es her? Ich kann ja zum Beispiel fragen, wie unser Sonnensystem entstanden ist und dann ist die Antwort aus einer interstellaren Gaswolke, in der Wasserstoff, Helium und schwerere Elemente drin waren. Wo kommt die wiederum her? Ja, sie kommt durch die Explosion einer Supernova in unserer Gegend vor etwa 5 Milliarden Jahren zustande. Und wo kommt die Supernova her? Indem sich eine Gasmasse zusammengeballt hat und einen Riesenstern hervorgebracht hat. Und wo kommen die Gasmassen her? Sie kommen aus dem Urknall. Und wo kommt der her? Und so kann ich zurückfragen, zurückfragen, zurückfragen und komme nie an ein Ende. Auch das ist ein Fingerzeig dafür, dass Wissenschaften nicht abschließbar sind. Und das dritte des Trilemmas ist der Zirkelschluss. Zum Beispiel ist es ja möglich zu fragen, woher weiß ich denn, dass meine Augen als Sinnesorgan mir zuverlässige Informationen liefern? Ja, das weiß ich natürlich aus der Evolutionstheorie, weil nämlich unzuverlässige, schlechte, nicht funktionierende Sinnesorgane dazu führen, dass die betreffende Art sich nicht weiter fortpflanzen kann. Denn wenn ich den Löwen nicht sehen kann, der auf mich zukommt, dann frisst er mich. Also ist die Evolutionstheorie die Begründung für mein Sinnesorgan, Auge. Aber woher weiß ich wieder etwas von der Evolutionstheorie? Ja, indem ich über meine Sinnesorgane Erkenntnisse gesammelt und aufgeschrieben habe, Meine Sinnesorgane vermitteln mir ja die Erkenntnisse über die Welt. Und woher weiß ich, dass meine Sinnesorgane richtig arbeiten? Das weiß ich wieder aus der Evolutionstheorie. Das ist der sogenannte Zirkelschluss und der dritte Teil dieses Dilemmas. Und in diesen Gefahren stecken natürlich Naturwissenschaften auch immer. Eine weitere Grenze liegt darin, dass Wissenschaften bestimmte Fragen gar nicht beantworten können, weil sie nicht zu ihrem Sujet gehören. Zum Beispiel können Naturwissenschaften nichts darüber sagen, ob etwas schön oder hässlich ist. Ein Physiker, der kann die Mona Lisa, also das Gemälde, kann er wiegen und kann es vermessen. Und er kann es analysieren, wie viel Prozent von welcher Farbe auf wie viel Fläche der Leinwand verteilt worden sind. Er kann aber niemals sagen, ob die Mona Lisa schön ist oder nicht. Genauso wenig kann ein Naturwissenschaftler sagen, ob eine Sinfonie von Beethoven schön ist oder wertvoll. Ästhetische Urteile entziehen sich komplett den Naturwissenschaften. Dann können Naturwissenschaften auch nichts über Gut und Böse aussagen. Sie können uns sagen, ob wir Atome spalten können oder nicht, aber aus der Physik geht nicht hervor, ob wir Atome spalten sollten oder es lieber lassen. Die Physik kann uns sagen, wie viel Schießpulver man braucht, um eine Granate abzuschießen, aber es ist kein Gegenstand der Ballistik, ob es gut oder schlecht ist, eine Rakete abzuschießen. Und was in dem Kopf der Rakete drin ist, ob da eine Kamera drin ist oder Sprengstoff. Ethische Urteile kommen aus der Grundlagenforschung auch nicht raus. Und Naturwissenschaften können ihrer Natur nach auch nichts über den Sinn einer Sache oder eines Sachverhaltes aussagen. Sie kann sagen, dass der Pfau zum Beispiel seinen Tanz aufführt, um eine Henne, eine Pfauenhenne, zu beeindrucken. Das ist ein zielgerichtetes Handeln. Aber warum überhaupt Tiere überleben wollen und sich fortpflanzen? Warum überhaupt das Leben leben möchte? Ist eine Frage, die der Biologie nicht mehr zugänglich ist. Warum es überhaupt irgendetwas gibt und nicht nichts, was ja auch möglich wäre, und was der Sinn dieser Veranstaltung des Universums ist, das können Naturwissenschaften nicht sagen. Das ist wieder eine Sache, die andere Quellen braucht. Es gibt Meilensteine in der Naturwissenschaft, die man nicht mehr hintergehen kann. Also hinter die Quantentheorie, hinter die Relativitätstheorie und hinter Evolutionstheorie zum Beispiel können und wollen wir hoffentlich auch nicht zurück. Aber es gibt keinen Abschluss. Und somit keinen Grund zur Arroganz. Für Gläubige, die sagen, Ätsch-Bätsch, ihr schafft es ja doch nicht, wie es keinen Grund zur Arroganz für Nichtgläubige gibt. Es ist ein offenes Unternehmen, das viele Erfolge gezeitigt hat, aber den Sinn des Lebens, den Sinn für Schönheit, für Liebe nicht erreichen kann und selbstverständlich auch innewohnende Grenzen hat. Ein Missverständnis gäbe es an dieser Stelle noch zu klären. Gott ist kein Objekt der Naturwissenschaften, denn die Naturwissenschaften erforschen die Welt und die Bestandteile der Welt. Gott ist aber kein Bestandteil der Welt. Er ist kein Teil der Welt überhaupt. Er ist der Grund, warum es die Welt gibt, aber kein Teil von ihr. Finde ich also Gott nicht im Reagenzglas oder in einem Spektrum meines Spektrographen oder sonst wo, dann heißt das für das Dasein Gottes gar nichts, weil er kein Gegenstand ist, den Naturwissenschaften erforschen könnten. Auch die Theologie, die keine Naturwissenschaft ist, erforscht trotz ihres Namens Theologie, also Lehre von Gott, nicht Gott. Das kann sie nicht. Sondern sie geht davon aus, dass Gott da ist, von der Überzeugung getragen, dass er in der Welt wirkt und dass er von sich hören lässt. Und was theologische Forschung ist, das ist die Erforschung dieser Vermittlungsgestalt des sich in der Welt hören lassens und in der Welt wirkens. Das ist die Erforschung dessen, was durch die Apostel und Propheten auf uns gekommen ist und was wir in unserem Glauben erleben. Theologie versucht aus den Glaubensaussagen und Glaubensinhalten ein System zu machen, das wieder kommunizierbar ist an andere und befindet sich mit allen anderen Wissenschaften in einem Dialog. Theologen können von allen anderen etwas lernen. Zum Beispiel, vor 1800 wusste niemand, wie alt die Welt wirklich ist. Das konnte man noch nicht einmal zureichend schätzen, weil die gesamten Instrumente dafür noch nicht erfunden waren. Und deswegen war der Schöpfungsbericht der Bibel in 7 Tagen und ein Alter der Erde von ein paar tausend Jahren kein wirklich großes Problem. Nun ist das sehr anders geworden und wir wissen, dass das Werden unserer Welt nicht in 7 Tagen à 24 Stunden war. Und deswegen dürfen wir als Theologen oder ich als Theologe darf dann das lernen. Und darf die Bibel neu lesen und neu deuten. Ich darf sie nicht umschreiben, wie das in der heutigen Zeit aus ideologischen und politischen Gründen gerne gemacht wird, dass man sie einfach umschreibt, damit das da steht, was man gerne hätte. Oder die Übersetzung von Bibeltexten so macht, dass sie passt. Das ist unseriös und bleibt es. Aber ich kann zum Beispiel lernen, dass die Bibel nicht gelesen sein will als Lehrbuch über Physik, Chemie oder Biologie, sondern als religiöser Text, als Glaubenstext. Und da können mir naturwissenschaftliche Beobachtungen und Erkenntnisse sogar helfen, mich auf das zu konzentrieren, was eigentlich meine Sache ist. Und das darf ich dankbar entgegennehmen. Macht also der Fortschritt der Naturwissenschaften ungläubig? Ist er ein Fels des Atheismus? Das ist er nur unter einer einzigen Bedingung. Wenn ich den Gottesgedanken als eine naturwissenschaftliche Hypothese betrachte. Wenn ich also sage, hier sind Lücken in der Erkenntnis, das muss doch einer gemacht haben. Wenn ich also an einer Stelle das Fragen nicht einstelle, aber den Mangel an Antworten durch Gott ausgleiche, dann ist der Glaube durch den Fortschritt widerlegbar. Denn das hat die Geschichte ja gezeigt. Immer wenn überzeugte Christen gesagt haben, aber das könnt ihr denn doch nicht erklären, das muss doch Gott so direkt geschaffen haben. Dann kam ein paar Jahre später jemand, der hat es erklärt und so kam das böse Wort von der Wohnungsnot Gottes durch Erich Haeckel in die Welt. Wenn Gott eine Arbeitshypothese ist, dann ist er widerlegbar. Aber das ist methodisch ganz schwach. Und die Arbeitshypothese Gott ist auch schwach. Sie ist nicht das, was wir unter Glauben verstehen. Meine Erfahrung ist, dass Glaube völlig unabhängig vom Wissen über die Welt entsteht. Und der Unglaube auch. Es gibt sehr gläubige Naturwissenschaftler und sehr Ungläubige, genauso wie es außerhalb der Wissenschaften Gläubige und Ungläubige gibt. Die Wissenschaften sind kein Anlass, den Gedanken an die Schöpfung und Erlösung der Welt in Zweifel zu ziehen. Und sie sind auch kein Anlass, zwingend ihn zu finden. Wir wissen heute, dass unser Universum, um so zu sein, wie es ist, und unsere Existenz zu ermöglichen, in einer unglaublichen Feinheit abgestimmt sein muss. Für mich als glaubenden Christen ist das ein Hinweis darauf, dass dieses Universum, so wie es ist, gewollt ist, geschaffen. Für andere ist es ein unglaublicher Zufall und es werden mathematische Modelle entwickelt, die erklären, wie so etwas sein kann. Ich denke, dass keine der beiden Auffassungen, dass unsere Welt und unser Leben einen Sinn und ein Ziel haben, dass wir geliebt und gewollt sind, und die gegensätzliche Auffassung, dass wir ein Zufallsprodukt sind, das geworden ist und genauso wieder vergeht, dass diese beiden von vornherein unvernünftig sind. Ich bin ganz zuversichtlich, dass der Glaube an einen Schöpfer genauso vernünftig ist wie der Glaube an einen blinden Zufall. Wissenschaften und das, was sie leisten, sind immer auch menschliche Unternehmungen und sind in der menschlichen Ambivalenz von Gut und Böse, von Gelingen und Scheitern mitgefangen. Auch sogar in Interessen, die mit den Wissenschaften selber nichts zu tun haben, denn man kann sie ja auch korrumpieren, wie man ja im Dritten Reich an der arischen Physik gesehen hat. Wir tun gut daran, die Begrenzungen zu sehen und anzuerkennen. Es ist nicht nett, darauf herumzureiten und sich da Triumphe gönnen zu wollen, genauso wenig, wie es sonderlich gescheit ist, Gott an einer Stelle zu widerlegen zu wollen, wo er gar nicht ist. Es gibt noch so viel zu bereden zwischen den Menschen, die sich wichtige Fragen stellen, dass man sie nicht durch Ressentiments vergiften sollte. So viel einmal für den heutigen Podcast. Wir hören uns hoffentlich wieder, wenn wir uns beim nächsten Mal fragen, wie ein guter Gott und eine schlechte Welt zusammenpassen und ob nicht die Schlechtigkeit der Welt beweist, dass es keinen Gott geben kann. Bis dahin bleibt behütet und fröhlich.